Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Hector Berlioz begann als Visionär mit seiner Symphonie Fantastique, einem bahnbrechenden Werk, das die Ohren des Publikums noch Tage später klingeln ließ, vor Irritation und aufgrund der Lautstärke. Aber so richtig wollte seinen Visionen keiner folgen, beziehungsweise er selbst löste später nicht ein, was er versprach. Und so ist Berlioz bis heute ein irritierender Komponist. Seine Werke geben in ihrer teils schroffen und sehr ungeschliffenen Opulenz Rätsel auf, auch 150 Jahre nach seinem Tod. Letzten Freitag war das Jubiläum, 150. Todestag, Anlass für einige Neu- und Wiederveröffentlichungen, und Olaf Wilhelmer hat sich durchgehört.
Jubiläen und Gedenktage können lästig sein, aber sie können auch helfen. Zwar ist Hector Berlioz nicht gerade ein Geheimtipp, doch meistens geht es bei ihm nur um dieses eine Stück, die Symphonie Fantastique. Zu festlichen Anlässen bringen Plattenfirmen gerne riesige CD-Boxen auf den Markt, vor denen man eigentlich nur kapitulieren kann. Wer soll das alles hören? Auch zu Berlioz' Todestag sind mehrere entbehrliche Editionen erschienen, dazu eine einzelne Einspielung der Romeo et Juliette-Sinfonie mit Michael Tilson Thomas auf dem Hauslabel des San Francisco Symphony Orchestra. Leicht enttäuschend in ihrer mehr korrekten als inspirierten Lesart, anders jedenfalls als in Riccardo Mutis Sternstunde aus Philadelphia. Die ist dank Warner Classics wieder greifbar. Überhaupt hat es diese Box von Warner in sich. Complete Works auf 27 CDs enthält tatsächlich manches, was selbst Berlioz Liebhaber kaum im Regal haben dürften. Die Ersteinspielung der Symphonie Fantastique 1924 mit René Baton. Kein Muss, aber als historisches Gegenbild bezeichnend. Denn erst seit der Stereo-Ära blüht Berlioz so richtig auf. Seine exzentrischen Eingebungen lassen sich am besten mit moderner Aufnahmetechnik realisieren, im Studio mindestens so gut wie im Konzert. Es mag sein, dass die Symphonie Fantastique sein bestes Werk ist, aber Berlioz hat so viel mehr große Musik geschrieben. Von der Idee fix der Sinfonie war er zeitlebens auch in anderen Stücken besessen. Nur, wann hört man etwa schon die Kantate Erminie? Unübertroffen. Die Mezzosopranistin Janet Baker mit einem frühen Berlioz. In dieser Zeit widmete der sich auch klassischen Formen. Widerwillig, aber wirkungsvoll, wie diese Ersteinspielung einer Orgelfuge durch Mathieu Baboulain-Fossé nahelegt. Berlioz erschien die Fuge als alte Schwätzerin, die schon so oft für Langeweile gesorgt hat. Immerhin, die Redseligkeit dieser Fuge hält sich in Grenzen, die seine Hymne auf die Eisenbahn nicht kennt. Deren Text ist von Fortschrittseuphorie durchtränkt. Unser Bild von der Eisenbahn hat sich seit 1846 ungefähr so verändert wie die Stimme von Rolando Villazón seit dieser Aufnahme von 2003. Und man kann auch nicht behaupten, dass Berlioz mit diesem Werk die Weichen gestellt hätte. Er war zwar eine Art Technik-Freak, aber das Wandern passt doch besser zu ihm, siehe Harold en Italie, eine musikalische Pilgerreise für Bratsch und Orchester mit Lord Byron im Gepäck. Mit der Aufnahme von Donald McGuinness und Leonard Bernstein zeigt die Berlioz-Box von Warner Classics, wo die Grenzen einer konventionellen Interpretation liegen. Das alte Vorurteil, Berlioz verberge hinter spektakulären Konzepten eine oft nur mäßige Musik, liegt hier schnell auf der Hand, wird aber ebenso schnell widerlegt, wenn der Klangreichtum von Instrumenten aus seiner Zeit ausgeschöpft wird. Exemplarisch ist das in der neuen Aufnahme von Harold en Italie mit Tabea Zimmermann und dem Orchester Les Siècles unter François-Xavier Roth zu hören. Eine Musik zum Weiterdenken, wie alles von Berlioz, aber dazu bedarf es eben auch der Anregung.
Und diese Aufnahme mit Tabea Zimmermann und François-Xavier Roth, diese neue Aufnahme ist bei Harmonia Mundi erschienen und bei Warner Classics die große Berlioz-Gesamtaufnahme.